Willkommen bei Social Sins, dem True Crime Podcast, in dem Social Media zur dunklen Bühne wird und Likes manchmal tödlich enden. Ich bin Nala.
Ich bin Jule. Und gemeinsam tauchen wir ein in die düsteren Abgründe der digitalen Welt.
Die Sonne brennt vom Himmel über dem Campus der Utah Valley University. 1000 Menschen drängen sich vor dem Pavillon, gebannt von der Debatte. Ein junger Student stellt dem Mann eine Frage. Er kontert, spricht dann über Transpersonen und Mass-Shootings. Dann richtet er sich direkt an den Studenten. Wenn man Ganggewalt mitzählt oder nicht? In diesem Moment zerreißt ein Knall die Luft. Eine einzige Kugel. Er zuckt zusammen, fällt gegen die Rückenlehne seines Stuhls und sackt seitlich zu Boden. Blut schießt aus seinem Hals, spritzt in einem dichten Strahl auf die Bühne. Für einen Augenblick herrscht Schockstarre. Dann bricht die Menge. Schreie, Köpfe schnellen herum. Menschen stürzen in Panik auseinander. Kinder weinen. Stühle kippen, Schritte trommeln panisch über den Boden. Im Pavillon leisten Menschen erste Hilfe. Sein Sicherheitsteam versucht, den Körper abzuschirmen, während andere bereits das Gelände absuchen. Gleichzeitig explodiert bereits in den sozialen Netzwerken die Nachricht. Eine Welle aus Entsetzen, Schuldzuweisungen und politischem Kampf rauscht über das Land. Und dann über die ganze Welt. Wenige Stunden später meldet sich der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, zu Wort. Der großartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand oder hatte das Herz der Jugend in den Vereinigten Staaten besser als Charlie. Er wurde von allen geliebt und bewundert. Besonders von mir. Binnen weniger Stunden wurde er zu einem politischen Märtyrer stilisiert. Ein Held, der vom Linksextremismus hingerichtet wurde. Das ist die Geschichte hinter der Ermordung von Charlie Kirk. Die einen nennen ihn ein Kämpfer für Meinungsfreiheit und westliche Werte. Für andere ist er ein Rassist, Frauenfeind, rechtsradikal und einfach ein schrecklicher Mensch. Vor allem aber eine Bedrohung für die Demokratie. Hallo Jule.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aktuelles rausgesucht.
Aber
hier
ganz
heute.
Aktuell.
Aber wow, da sieht man mal, dass wir am Zahn der Zeit sind.
Aber definitiv. Wir hatten ja leider eine Folge, die ausgefallen ist. Sonst wären wir sogar noch früher dran.
Voll, voll. Aber ist, wie es ist manchmal. Manchmal kann man einfach, manchmal spielt das Leben einem einen Streich. Deswegen konnten wir einfach letztes Mal nichts beitragen. Aber dafür sind wir jetzt wieder da.
Definitiv. Aber ich muss auch einfach sagen, ich fand es einfach super wichtig, diesen Fall zu besprechen. Weil welcher True-Crime-Fall hat Social Media die letzten Wochen mehr überschattet als das Attentat auf Charlie Kirk?
Absolut, absolut. Ich glaube, es gibt niemanden, der es nicht mitbekommen hätte.
Niemand. Es hat das Internet beschäftigt, die Medien, die Politik, auch in Deutschland, wirklich auf der ganzen Welt. Und deswegen, ja, sprechen wir heute über Charlie.
Wow, da bin ich ja ganz aufgeregt, was du mir heute erzählen wirst.
Ich bin vor allem gespannt. Ich meine, du wirst ja selber wahrscheinlich schon einige Details kennen. Also es wird ja jetzt anders wie bei anderen Fällen sein, wo du irgendwie vielleicht gar nichts vorher weißt oder nur so ein bisschen. Ich denke, bei Charlie Kirk wissen die meisten einiges. Ich hoffe aber, dass du, Jule, aber auch unsere HörerInnen da draußen vielleicht ein paar Details erfahren, die sie bisher so noch nicht wussten.
Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Deswegen, ich würde sagen,
let's
dive in.
Noch eine kurze Zwischeninfo, ihr Lieben. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform, auf der ihr gerade unseren Podcast hört.
So, und wir starten diese Folge direkt mal mit einem Bild von Charlie. Auch wenn du natürlich bestimmt weißt, wie er aussieht, aber vielleicht ja nicht alle HörerInnen da draußen. Und dieses Bild findet ihr auf unseren Social-Media-Accounts social.zins.podcast, auf Instagram, TikTok, LinkedIn und ja, ich zeig dir das Ganze dann jetzt erst einmal.
Show me.
Was siehst du, Jule?
Ich sehe Charlie Kirk mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Ein glückliches Familienfoto. Wahrscheinlich ist das irgendeine Geburtstagsfeier oder so, nehme ich mal an.
Ja, es ist auf jeden Fall, sie sehen alle sehr, sehr happy aus. Man sieht die Kinder nicht. Charlie und seine Ehefrau Erica haben gemeinsam zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und ja, strahlen nach außen hin auch immer so die glückliche, perfekte Familie da. Und beide vertreten auf jeden Fall auch ähnliche Werte. Sie sind beide streng christlich. Und ja, Erica nimmt eher so traditionell die Rolle der Hausfrau und Mutter ein. Was aber so ein bisschen suspicious ist, weil Erica und Charlie reden immer davon, dass die Frau zu Hause bleiben soll, sich um die Kinder kümmern sollte und dafür geschaffen wurde von Gott, sich um ihren Ehemann zu kümmern. Aber gerade Erica ist eigentlich das genaue Gegenteil davon.
Ganz kurzer Zwischeneinwurf, ist das nicht immer so?
Immer.
Also dafür immer. Hat man ja auch hier in Deutschland genug Beispiele, wo man sich manchmal
absolut
denkt, irgendwas haut hier nicht hin, aber okay.
Erica, muss man nämlich sagen, hat früher an Schönheitswettbewerben teilgenommen, die unter anderem auch von Donald Trump veranstaltet wurden. Erica hat einen Podcast, so wie wir. Erica hat auch ein Unternehmen gehabt. Erica ist eben nicht diese Hausfrau, die 24/7 zu Hause ist und keine eigene Karriere hat. Dementsprechend entspricht sie eigentlich nicht diesem Bild, das sie propagandiert.
Das ist so weird, wirklich. Ich finde das jedes Mal so komisch, dass da Leute sich wirklich hinstellen und da irgendwie so ein Bild vermitteln wollen, was sie selber einfach überhaupt nicht umsetzen können und auch wahrscheinlich auch nicht wollen. So.
Total. Einerseits propagandieren sie ja eben, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Also du und ich sollten, ob wir jetzt nicht hier sitzen, sondern du solltest verdammt nochmal zu Hause sein und dich um den Haushalt gerade von dir und deinem Ehemann kümmern.
Oder, wenn das meine, vielleicht meint sie ja auch damit, dass es ihre Freizeitbeschäftigung ist, wenn sie halt dann eben ihren Haushalt geführt hat und dann kann sie sich, hat sie genug Zeit. Weißt du, wenn sie sich mit ihren Freundinnen zum Tee trifft, dann kann sie ja auch währenddessen einen Podcast aufnehmen.
Könnte man, aber auch allgemein, Erica hat studiert. Erica entspricht halt einfach nicht wirklich diesem Bild, dem sie entsprechen möchte. Genau, und ich weiß ja nicht, wie viel Hintergrundinfos hast du zu Charlie? Wie gut kennst du dich mit Charlie aus? Kanntest du Charlie schon, bevor das Ganze so hochgekommen ist?
Genau, ich kannte ihn schon vorher. Ich habe mich jetzt nie zu 100%, also ich kenne jetzt nicht seine ganze Lebensgeschichte und so weiter, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon mehrfach in Debatten gesehen, auf Social Media natürlich viel und genau. Aber also ich denke, ich kenne seine Person, aber ich kenne jetzt nicht alle möglichen Hintergründe zu ihm.
Gute Basis. Aber jetzt mal für alle, die es vielleicht nicht wissen, machen wir doch noch mal eine kleine Vorstellung.
Sehr gerne.
Charlie Kirk ist einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste rechtskonservative bis rechtsradikale Aktivist in der USA. Er wurde 1993 in Illinois geboren, hat sein Studium abgebrochen und gründete mit 18 Jahren Turning Point USA, eine Organisation, die an Universitäten eben mit jungen Menschen über Politik spricht und sich politisch, aktivistisch engagiert. Charlie Kirk wurde 31 Jahre alt, also wirklich noch sehr, sehr jung und wirklich quasi in unserem Alter. Und genau, Turning Point USA gründete er mit 18 Jahren, also schon krass auf jeden Fall. Und ihm ging es teilweise eben hauptsächlich um konservative, freiheitliche Werte, Eigenverantwortung, Kapitalismus und vor allem natürlich radikale evangelistische Werte. Ich meine, die Evangelien in der USA sind ja gar nicht vergleichbar mit denen bei uns. Also bei uns, ich weiß nicht, zumindest wenn ich so an Christen denke, denkt man ja so, okay, Katholiken eher sehr radikal, traditionell, Evangele eher offen, weltoffen. Ich meine, du kannst als queere Person heiraten, dies, das, Ananas. Hm. In der USA ist das irgendwie gar nicht so. Gar nicht.
Ja, wobei man da ja auch sagen muss, dass der auch wirklich viele Abspaltungen nochmal gibt.
Total.
Ne?
Also, das ist ja nicht wie bei uns die evangelische Kirche, voll, die ja bei uns wirklich zentral organisiert ist.
Voll. Ist ja auch ein Riesenland einfach, wo es halt irgendwie also so viele verschiedene crazy Dudes gibt's und aber genauso gut auch
es
die coole Leute.
Es ist ein Fiebertraum. Es gibt in der USA einfach Prediger, die besitzen dann teilweise 3 Privatjets. Und du denkst dir so, also es sind dann ja diese ganzen evangelischen Freikirchen in der USA, die dann teilweise ihre Gottesdienste in Stadien abhalten vor irgendwie 80.000 Menschen, wo ich mir denke, was hat das noch mit Gott zu tun?
Ja, crazy.
Also es ist für mich auch keine Religion, das ist... At this point, ich glaube, Scientology ist neidisch. So.
Oh Mann, ey.
Also so, ich weiß nicht, in den USA ist es scheinbar eine Geschäftsidee, einfach zu sagen, ja, okay, wie könnte ich reich werden? Ich glaube, ich werde einfach Priester. Und dann hast du am Ende 3 Privatjets.
Aber das ist ja auch irgendwie ganz clever, ne? Also irgendwie haben wir unsere Berufung ein bisschen verfehlt vielleicht.
Ich würde sagen, wir können ja noch umsatteln.
Voll. Wenn wir doch mal, Bock haben, ein bisschen Priester-mäßig.
Zweite Staffel, Religionspodcast. Genau, und dann begann quasi eben mit 18 Jahren so sein Aufstieg. Wie gesagt, er gründete eben Turning Point USA. Wir werden das noch sehr oft in dieser Folge hören.
Mhm.
Und das wurde dann auch echt ziemlich schnell, ziemlich groß. So, der Main-Fokus war eben so, Charlie ist an Universitäten gewesen, hatte dort meistens einen Tisch stehen mit einem Stuhl und Mikro oder besser gesagt 2 Mikros. Und saß dann da und Leute konnten wirklich einfach hinkommen, sich an das Mikro stellen und einfach mit ihm reden. Das ist, denke ich, auch der einzig positive Part, über den ich in dieser Folge über ihn reden werde, weil das rein theoretisch natürlich sehr demokratisch ist, weil er wirklich mit jedem geredet hat.
Das finde ich tatsächlich auch. Ich finde auch, ich möchte jetzt hier keine irgendwelche rechtsradikalen Werte irgendwie verteidigen oder sowas. Aber ich finde, das ist ja eigentlich der Sinn von Demokratie ist, dass es so ein bisschen so eine Völkerverständigung
total
gibt. Und dass jeder seine Sichtweisen hat und die aufeinandertreffen können und die halt, aber es trotzdem einen Dialog auf Augenhöhe geben kann. So.
Absolut.
Und manchmal finde ich aktuell, dass das manchmal irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich finde eigentlich genau so eine Aktion eigentlich total wertvoll. So.
Same. Das finde ich auch erstmal wirklich positiv, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Kennst du viele seiner Aussagen? Kennst du dich so wirklich mit seiner politischen Meinung aus oder du weißt einfach nur, dass er rechtskonservativ
genau,
ist?
Genau, das ist eigentlich so mein einziger
Ich bin nämlich
Punkt.
Sehr gespannt, wir kommen nämlich später zu dem Punkt noch und ich bin gespannt, wie sehr du das dann noch so siehst. Deswegen meine ich so, vom Grundsätzlichen finde ich das sehr demokratisch und eigentlich sehr positiv, aber wir kommen da noch dazu, warum ich das Ganze dennoch sehr schwierig finde.
I can't wait.
Aber du konntest auf jeden Fall bei diesen Veranstaltungen dann vortreten und konntest mit ihm über Themen deiner Wahl diskutieren. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall erstmal eine super, super Sache.
Ja.
Daraus wurde natürlich krasser Social Media Content gemacht, auch krasser Clickbait, wirklich die Titel teilweise, what the hell, what the helly. Es ist einfach crazy. Er hatte auch sehr, sehr enge Verbindungen zur MAGA-Bewegung, also Make America Great Again und Donald Trump und seinem Team.
Lieb's.
Und große Bekanntheit bekam er über Projekte wie die Professor Watchlist, auf die man quasi seine woken Professoren schreiben konnte. Und die waren dann quasi unter Beobachtung von Rechtsradikalen.
Wirklich?
Ja, also schon alles sehr suspicious.
Crazy.
Gerade der Vogue-Wahnsinn und die Woken-Professoren und die linke Meinungsmache in Anführungszeichen. Ich bin ja selber eine kleine linksradikale Maus. waren ihm extremes Dorn im Auge, was natürlich auch erklärt seine Nähe zur Make America Great Again-Bewegung. Besonders aber auch durch Anti-LGBTIQ-Plus-Kampagnen und Content, denn Charlie Kirk sieht queere Menschen als absolute Sünde und vergleicht auch in vielen, also er hat es nicht gefordert, dass es gemacht wird, aber er rezitiert auch schon Bibelstellen, wo es darum geht, queere Menschen zu steinigen. Aber ja, das möchte
was man halt so macht.
Aber das möchte ich wirklich ganz klar klarstellen, weil das wurde auch nach seinem Tod von Leuten aus meinem politischen Spektrum falsch wiedergegeben. Also er hat nicht gefordert, dass queere Menschen wirklich gesteinigt werden. Das haben viele Linke danach ein bisschen verdreht. Das hat er so nicht gesagt, aber sehr problematisch allgemein.
Ja.
2016 begann er die Trump-Wahlkampagne, die erste aktiv zu unterstützen und wurde der persönliche Berater von Donald Trump Jr., also von seinem Sohn. Und da sieht man auch schon, wie verknüpft Charlie mit dem ganzen Trump-Clan war.
Also ist auch schon ziemlich crazy, weil er war ja noch relativ jung da.
Sehr jung.
Also hat er sich auf jeden Fall eine gute Nische gesucht und hat sich da auf jeden Fall an die, also ja, richtigen in Anführungszeichen Leute gehalten, um da gut schnell bekannt und einflussreich zu werden.
Er hat es halt zum richtigen Zeitpunkt gemacht, ja, weil 2016, wir müssen uns zurückerinnern, viele haben Donald Trumps Kandidatur gar nicht ernst genommen, mhm, auch in seiner eigenen Partei nicht. Also auch damals waren in Donald Trumps Partei einige gegen ihn. Und die meisten haben nicht wirklich daran geglaubt, dass dieser komplett loco, fast schon clownige, reiche Typ, der vorher in den trashigsten Reality-Shows war, wirklich Präsident werden konnte.
Hätten sie sich mal an ein Beispiel an Deutschland genommen? Moment, das kommt mir bekannt vor.
Meinst du jetzt Friedrich Merz, oder? Oder reden wir über A.H.
Ich habe mich jetzt so ein bisschen an, ich persönlich habe mich ein bisschen an 1933 zurückerinnert. Damals, ja, als ich noch jung war.
Obwohl ich sagen muss, ich finde, man kann die beiden einfach nicht vergleichen.
Findest du nicht?
Weil ich glaube, dass die eine Person, so bösartig sie war, ich glaube nicht, dass A.H. dumm war. Im Gegenteil.
Ich glaube auch nicht, dass...
Ja, aber Donald Trump, er sagt ja wirklich so dumme Sachen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er... Also
Ich glaube leider schon. Ich glaube, er ist ein kompletter Clown.
Ah, nee, das glaube ich nicht.
Er ändert seine Meinung ja auch alle 3 Minuten wie so ein Dummbatz.
Ja, aber bisher hat es ihm ja nicht geschadet. Im Gegenteil. Ich glaube, er macht das alles sehr, sehr...
Ich glaube, er ist gut darin, bedacht, sich zu verkaufen. Und er ist auch gut darin... Also ich glaube, er ist gut darin, Menschen zu manipulieren und zu steuern und die Macht über Menschen zu haben, aber ich glaube, er ist nicht intelligent.
Ah, weiß ich nicht. Ich glaube...
Also der Typ hat nicht mal Allgemeinbildung. Es hört schon bei der grundsätzlichen Allgemeinbildung bei diesen Menschen auf, finde ich.
Es ist ja so ein bisschen so eine Frage, was man glauben möchte bei ihren Sachen.
Ja, aber es hat ja zum Beispiel keine strukturellen, also es hat ja keinen taktischen Sinn zum Beispiel gehabt, so Sachen zu sagen wie während der Corona-Pandemie, ja, warum spritzen wir denn nicht einfach allen Leuten Desinfektionsmittel?
Ja gut, das stimmt.
Also und das meine ich mit solchen Aussagen, also er ist wirklich dumm, weil das würde halt nicht mal, also ehrlich gesagt, nicht mal meine Nichte würde auf so eine Idee kommen. Und das als Präsident, während Millionen Menschen sterben, laut zu sagen, das hat auch keinen taktischen Sinn. Und das sind so Punkte, wo ich schon denke, dass er dumm ist. Also ich meine, es gibt ja auch die Gerüchte, dass teilweise seine Sekretäre ihm die Infos des Tages, wo ja normal der Präsident ne, Zettel bekommt mit allen Infos, ihm wie in einer Fake-Fernsehshow gezeigt werden, weil er sich sonst auf nichts konzentrieren kann.
Na, crazy.
Und die spielen ihm so eine Fernsehshow jeden Morgen vor, wo ihm jemand quasi wie so ein Moderator erzählt, was los ist.
Ja, witzig.
Also ich glaube, dass er gut im Manipulieren ist und ich glaube schon, dass der Typ vieles kann, aber ich glaube nicht, dass er intelligent ist.
Na, ich weiß nicht. Aber lass es wieder zurück zum Thema.
Wir driften schon wieder komplett ab. Voll.
Können wir doch stundenlang drüber sprechen.
Aber mein Take ist auf jeden Fall, es war halt einfach schlau, dass er sich am Anfang in dieses ganze Ding reingezeckt hat. Und seit 2020 moderiert Kirk dann auch die Charlie Kirk Show, den erfolgreichsten konservativen Podcast der USA.
Crazy.
Turning Point USA wurde vor allem eben durch aggressive Kampagnen bekannt und dann eben auch durch die ganze Trump-Wählerschaft. Und jetzt kommen wir auch zu den wirklich schlimmen Aussagen von ihm. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ich könnte 20 Staffeln machen, wo ich nur schlimme Zitate von ihm raushole. Also auch an die Hörerinnenschaft. Ist jetzt nicht so, dass ich mir 5 schlimme rausgesucht habe und sonst ist alles super chillig, was der Typ gesagt hat. So, mir ist es einfach wichtig zu sagen, weil ich jetzt nicht möchte, eben, dass Leute denken, so dass ich so, ne, weil jeder von uns hat mal im Leben wahrscheinlich dumme Sachen gesagt. Jeder Mensch hat bestimmt schon mal in seinem Leben irgendwo was gesagt, was irgendwie problematisch ist. Ich fordere ständig die Todesstrafe. You know what I mean? Zum Beispiel sagt er einmal, Joe Biden ist ein unbeholfener, korrupter Tyrann. Vollgestopft mit Demenz und Alzheimer, der ehrlich gesagt ins Gefängnis gesteckt werden und oder für seine Verbrechen die Todesstrafe erhalten sollte.
Was zur Hölle?
Es ist halt schon wirklich wild. Oder zum Thema Schusswaffen, und das ist besonders spannend, wenn man überlegt, wie er getötet wurde. Mhm. Es ist es wert, den Preis einiger Schusswaffentote jedes Jahr zu bezahlen, damit wir den 2. Verfassungszusatz haben können um unsere anderen von Gott gegebenen Rechte zu schützen. Das ist ein kluger Deal. Es ist rational. Also das Second Amendment ist ja der Verfassungszusatz, der allen Amerikanern das Recht darauf gibt, eine Waffe zu besitzen. Und seine politische Meinung ist halt so, ja, also sterben jedes Jahr so und so viel 100 Kinder bei Mass-Shootings in Schulen oder sonst wo. Aber es ist schon okay, weil dafür dürfen wir halt Waffen haben und dürfen unsere gottgegebenen Rechte verteidigen.
Das ist echt ein bisschen bescheuert.
Und jetzt ist halt, und das ist, glaube ich, auch, warum so viele gerade aus der linken Bubble jetzt Witze über ihn machen, weil und so Sachen sagen wie, I don't support the death of Charlie Kirk, but Charlie Kirk supports the death of Charlie Kirk. Weil er halt selber ja mal gesagt hat, ja, es sind halt Kollateralschäden, ist schon okay.
Mm.
Das ist ein Preis, der zu bezahlen ist und der ist okay, den zu bezahlen. Und jetzt ist er halt einer dieser Menschen, die diesen Preis mussten. Bezahlt haben.
Ja, voll.
Und das ist halt schon, wie ich sagen würde, Ironie des Schicksals.
So ein bisschen, ja. Oh Mann.
Bei einer dieser Veranstaltungen wurde er im September 2024 gefragt, ob, wenn seine 10-jährige Tochter vergewaltigt werden würde, ob sie das Kind dann austragen solle, weil er ein sehr bekannter Abtreibungsgegner ist. Seine Antwort darauf war, yes, the baby would be delivered. Also ja, das Kind würde ausgetragen werden. Nur um so mal, damit man mal versteht, was das für ein Mensch ist. Oh, er hat zum Beispiel auch gesagt, auch auf so einem Event, dass Abtreibung schlimmer ist, und sorry, Triggerwarnung an dich, als der Holocaust, weil Abtreibung ja viel mehr Menschen töten würde, als beim Holocaust getötet wurde.
Das ist halt so saudumm einfach.
Das ist halt, also nicht böse gemeint, aber ein Fötus bis zur 12. Schwangerschaftswoche, der noch keinen Schmerz empfindet, keine Gefühle hat, nicht denken kann, mit realen, lebenden jüdischen Menschen zu vergleichen, ist halt einfach nur absolut pervers. Es ist absolut, also das ist so wirklich die Peak-Definition von Holocaust-Relativierung. Das ist halt einfach krank. So.
Also, ja. Ich muss auch sagen, also Abtreibung ist ja sowieso so ein Thema, wo man echt ja auf sehr gespaltene Lager trifft.
Aber ich finde halt, kein Lager sollte, egal, auch wenn man gegen Abtreibung ist, aber ich finde, kein Lager sollte Abtreibung mit dem Töten von
das ist ein anderes
lebenden,
Thema.
Erwachsenen, fühlenden und denkenden Menschen zu vergleichen.
Das ist definitiv nochmal ein eigenes Thema, das stimmt, das stimmt. Aber also, ist auch irgendwie so ein bisschen, ich finde es halt eher so ein bisschen traurig, dass er seiner eigenen Tochter das sogar antun würde. So, also ist ja immer so eine Frage, ne? Manchmal ist ja auch so, dass man prinzipiell von der Meinung überzeugt ist und so weiter und das so machen würde, aber man für sich selber auch sagen würde, okay, wenn jetzt meine 10-jährige Tochter hier irgendwie vergewaltigt werden würde, naja, natürlich geht das, ne, wird das einmal erledigt, sage ich es mal so.
Das ist halt so krass.
Und das finde ich halt eigentlich noch, also viel
das,
krasser.
Dass man sein eigenes Kind dazu zwingen würde, weil Voll. Er sagt ja auch nicht, naja, es kommt drauf an, wie es ihr danach mental geht oder so.
Ach. Das ist so ein schwieriges Thema. Aber nee, also eigentlich, beziehungsweise ist gar kein schwieriges Thema, weil ich mir so denke, also wenn ich ein ungewolltes Kind in dieses Leben lasse, das ist doch viel schlimmer für dieses Kind, als wenn ich das einfach überhaupt nicht erst ausgetragen hätte. Es ist einfach so unfair, finde ich.
Ich glaube halt auch, Leute sehen es auch einfach wirklich nicht rationell genug.
Überhaupt
also ich
nicht.
Glaube, Leute verstehen halt auch einfach nicht, dass ein Fötus in dem Stadium wirklich weder Schmerzen empfindet noch Gefühle hat.
Ja.
Also ich verstehe trotzdem, dass es für Menschen Mensch ist und das respektiere ich auch total. Aber es gibt halt, es hat halt schon Gründe, warum auch juristisch gesehen Menschenrechte nicht am Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle entstehen.
Natürlich nicht. Zumal, also was ja auch immer dabei unterschlagen wird, ist ja auch, was mit der Frau ist einfach auch, die dann halt das Kind erstmal 9 Monate austragen muss.
Total.
Und dann ihr Leben lang mit den körperlichen Veränderungen, die das nach sich gezogen hat, leben muss.
Und den Traumata
und
Co. Es geht halt einfach nicht.
Also.
Aber das war so sein Take zur Abtreibung. Ganz krass war auch transphob zum Thema Geschlechtsangleichung und geschlechtsangleichende Operationen und Hormontherapie und so, hat er gesagt, diese Ärzte müssen schnell ins Gefängnis kommen. Wir brauchen Nürnberg-ähnliche Prozesse. Und für alle, die vielleicht zu jung sind oder was auch immer oder das Thema noch nicht in der Schule hatten, obwohl ich weiß nicht, ob ihr dann den Podcast hören solltet. Ja, Nürnberger Prozesse waren die Prozesse eben nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die ganzen Nazi-Verbrecher verurteilt wurden. Also haha, jokes beiseite, so viele wurden nicht verurteilt und die meisten wurden freigesprochen oder in die USA geholt, um dann in der NSA, in der NASA und so zu arbeiten. So die krassesten Nazi-Verbrecher, aber nur damit ihr wieder seht, der Typ hat's irgendwie mit Nazi-Vergleichen. Ich dachte immer so, dieses Nazi-Keulen-Ding wäre so ein linke Szene-Ding, aber scheinbar nicht.
Nee.
Weil das eine ist wie der Holocaust, das andere brauchen wir Nürnberger Prozesse. Also der Typ ist, weiß nicht, was mit ihm los ist.
Crazy.
Antisemitisch war er, by the way, auch noch. Also der Typ hatte eh ganz komische Dings. Einerseits war er antisemitisch, andererseits eine Zeit lang sehr Israel-unterstützend. Aber so zum Beispiel redet er immer wieder über jüdische Geldgeber und die jüdische Geldmachtelite und die jüdische Elite in den Medien. So zum Beispiel sagte er, jüdische Geldgeber waren der Mechanismus Nummer eins zur Finanzierung einer radikalen, neoliberalen und marxistischen Politik der offenen Grenzen sowie kultureller Institutionen und gemeinnütziger Organisationen. Dies ist eine von Juden geschaffene Bestie und jetzt sind sie hinter den Juden her und die fragen sich, warum, was um alles in der Welt ist los. Und es sind nicht nur die Hochschulen, es sind die gemeinnützigen Organisationen, es sind die Filme, es ist Hollywood, es ist alles. Das ist halt so Peak Antisemitism. Also halt, das ist literally die fucking Definition von Antisemitismus. So alles in der Welt wird von Juden gesteuert.
Crazy dude.
Also es ist halt, es macht auch gar keinen Sinn, finde ich.
Voll, voll.
Also ich finde auch, seine Meinungen sind halt absolut konträr zueinander teilweise.
Mhm.
So. Oder zu Afroamerikanern sagte er, wenn ich einen schwarzen Pilot sehe, denke ich mir, boy, I hope he's qualified. Also Junge, ich hoffe, er ist qualifiziert.
Aui, aui.
Also der Typ ist einfach komplett homophob, transphob, rassistisch, antisemitisch, rechtsradikal. So nur um den Mann mal allgemein so einzuordnen. Was denkst du jetzt über Charlie? War das neu für dich?
Voll sympathisch ist der Typ.
Oder? Top Mann.
Ich lade ihn zum Essen ein. Ach so, geht nicht mehr.
Geht nicht mehr.
Schade. Hups. Nächstes Mal.
Aber war dir das bewusst, so dass es so krass ist?
So krass war es mir nicht bewusst, nee. Aber ist schon krass.
Und das finde ich ist halt auch wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie der Typ auf Social Media plötzlich zum Märtyrer gemacht wird.
Ja.
Weil es ist halt... Wir reden hier nicht von irgendeinem rechtskonservativen Influencer. So in Deutschland hätte der Typ gefühlt für jedes zweite seiner Videos eine Klage wegen Volksverhetzung gehabt.
Mhm.
Sowas gibt es nur leider in Meinungsfreiheit USA nicht.
Mhm. Voll.
Aber literally ist eigentlich jedes zweite seiner Takes ist halt einfach straight up Volksverhetzung.
Crazy Tube. Crazy Tube.
Ja, Social Media war natürlich besonders wichtig für ihn, denn all diese Videos wurden eben auf Social Media hochgeladen als Reels, als Shorts, als TikToks, als Podcast. Vor seinem Tod hatte er so eine Gesamtfollowerschaft über alle Plattformen mit Turning Point USA und seinem Privataccount von knapp 30 Millionen Followern. Das ist wirklich krass.
Das ist sehr krass.
Das hat sich nochmal sehr vervielfacht nach seinem Tod.
Na sicher.
Ja.
Aber da können sie jetzt lange auf neuen Content warten.
Naja, tatsächlich teilweise nicht. Seine Social-Media-Kanäle generierten zusammen wirklich teilweise mehrere hundert Millionen Views.
Wow.
Teilweise auch in einem Monat. Also es ist wirklich crazy. Und ja, Social-Media erkannte er halt einfach super schnell. Und es war halt auch von Anfang an so die Hauptplattform, wie er wirklich groß wurde.
Mhm.
Also er hat es halt einfach schnell verstanden. Aber ich würde sagen, wir kommen wieder zurück zu dem Tag, an dem Charlie Kirk ermordet wurde.
Jetzt wird's aufregend. Ja, erzähl mal.
Und ich würde sagen, wir starten erstmal wieder mit einem Bild. Ihr könnt ihn jetzt, wie gesagt, auch alle auf Instagram oder zum Beispiel LinkedIn gucken, social.sins.podcast. Und zwar siehst du jetzt als erstes eine Szene Sekunden vor seinem Tod. Beschreib doch mal.
Also wir sehen Charlie also in einem abgesperrten Bereich sitzen auf einer Bühne und er ist umringt von Menschen und er ist gerade scheinbar in einer Diskussion mit jemandem vertieft, nehme ich mal an, weil er gerade quasi ins Mikrofon spricht.
Exakt, so ist es. An dem Tag ist die Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University. Das ist die erste Station seiner American Comeback Tour. Eben Donald Trump is back in the office.
Crazy. Ich weiß, es waren auch wirklich sau viele Leute da. Also es waren wirklich auch mal
Tausende. Es waren krass. Tausende Menschen da. Es wurde im Vorhinein krass demonstriert gegen den Auftritt. Mhm. Es gab Boykottaufrufe. Doch die Universität entschied sich dazu, den Auftritt stattfinden zu lassen, mit der Begründung eben einerseits politische Neutralität, andererseits freie Meinungsäußerung. Die Menschen sind sich aber ziemlich einig auch, dass selbst wenn die Universität nicht gewollt hätte, Donald Trump ist wieder Präsident. Donald Trump hat Universitäten aus ganz anderen Gründen gerade alle möglichen Gelder gestrichen und Co. wegen Demonstrationen auf Universitäten in den letzten 2 Jahren. Aber also es ist wirklich, Donald Trump schränkt die Meinungsfreiheit gerade an Universitäten extrem ein. Und hätte jemand Charlie Kirks Auftritt abgesagt, also brauchst nicht glauben, dass die Universität dann keine Probleme bekommen hat. Ich meine, nach Charlie Kirks Tod haben einfach Moderatoren ihre Shows verloren, weil sie Jokes darüber gemacht haben. Also es gibt halt einfach keine Meinungsfreiheit mehr in dem Sinne in der USA.
Mhm.
So, du darfst halt, keine Ahnung.
Traurig eigentlich.
Du darfst halt sagen, ich könnte da straight stehen und sagen, ich möchte Sklaverei zurück. Juden steuern die ganze Welt. Frauen haben keine Rechte, das okay zu sagen. Aber wehe, du machst ein Joke über den Tod von Charlie Kirk oder kritisierst den Präsidenten der USA. Also es ist halt einfach literally eine Meinungsdiktatur.
Ja, mittlerweile leider schon.
Und ja, deswegen, also das ist aber so das unterschwellige Ding, dass halt auch jeder einfach sagt, also selbst wenn, was hätte die Uni machen sollen? Es waren wirklich tausende Menschen da.
Man muss ja auch immer sagen, es ist ja auch so ein bisschen so ein Abwägen, ne? Also machst du es einfach und versuchst dann halt irgendwie vielleicht woanders dann dich so durchzumogeln oder...
Ja.
Also das ist ja, muss man auch mal fairerweise sagen, ich glaube, da ist immer irgendwann so ein bisschen so ein, ja, Abwägen am Ende des Tages, was irgendwie das kleinere Übel in Anführungszeichen ist.
Total. Es waren mehrere tausend Menschen da, überwiegend junge TeilnehmerInnen, StudentInnen, Anhänger von Kirk oder Donald Trump, aber auch viele Sicherheitskräfte. Es waren 6 Polizisten angeblich vor Ort und 5 bis 7 private Securities, die von Kirk angestellt sind. Es gab keine Metalldetektoren. Und das Problem ist, Security kann dich in einem freien Raum hier auch nur bedingt schützen.
Ja,
also sie können dich nur vor Angriffen über dem Boden schützen. Was in Amerika, haben wir nicht aus dem Attentat auf Donald Trump, also you know what I mean, wir sind einfach nicht mehr in der Zeit, wo du in dem Moment, wo du aus der Masse mit einem Messer rennst, ja, das kann dann die Polizei oder die Security stoppen, aber in dem Moment des Bildes, das du gerade gesehen hast, diskutiert Charlie mit dem Studenten Hunter über Massenschießereien und Trans-Themen.
Oh Mann, das ist ja wirklich Ironie des Schicksals.
Und wir hören jetzt tatsächlich einen kurzen Moment. Counting gang violence. Great. Oh! Ja, das war der Moment, in dem Charlie Kirk erschossen wurde.
Voll gruselig, dass das auch noch auf Kamera, auf Ton ist.
Du findest überall im Internet Videos direkt von der Schießung. Also ich habe wirklich 3 Minuten nach der Schießung auf TikTok wurden mir schon in meinen Feed Videos gespült, wo du wirklich auch siehst, wo das Blut spritzt und alles.
Crazy.
Inzwischen wurde vieles davon von Plattformen gelöscht. Es wird natürlich ständig re-uploaded, aber ja. Wir leben schon in krassen Zeiten, wo du sowas wirklich aktiv auf TikTok Alter, siehst. Alter,
voll. Ich meine, früher gab es maximal noch so, wenn man Glück hat, in Anführungszeichen, irgendwie ein Bild von kurz vorher oder so oder kurz danach. Aber mittlerweile kannst du live dabei sein quasi.
Das Event lief gerade seit knapp 20 Minuten. Um 12.23 Uhr fiel ein einziger gezielter Schuss aus ca. 130 Meter Entfernung. Der Schuss traf Charlie direkt in seinen Hals, in die Halsschlagader.
Oh.
Die Tatwaffe, ein Mauser M98 Bolzengewehr. Vermutlich, oder besser gesagt, inzwischen wissen wir es, auf dem Dach des Lucy Centers direkt gegenüber, noch Teil vom Campus. Das war das Verwaltungsgebäude, um genau zu sein.
Mhm.
Zeugen und auch Videos, die wir auch auf Social Media haben, sehen den Täter vom Dach flüchten. Also man sieht wirklich einen Mann auf dem Dach wegrennen. Als der Schuss seinen Hals trifft, sackt er sofort zusammen. Er spritzt wirklich so viel Blut aus seinem Hals, weil eben die Halsschlagader getroffen wurde.
Krass, krass, krass.
Er sackt nach hinten gegen die Lehne und dann sackt er zur Seite weg und fällt vom Stuhl. Direkt rennen seine Sicherheitsleute auf ihn zu. Leute versuchen, erste Hilfe zu leisten. Andere Sicherheitskräfte scannen sofort die Umgebung. Und dann wird Charlie ins, ich kann das nicht aussprechen, Timpanogos Regional Hospital gebracht.
Bestimmt, bestimmt.
Wenige Stunden später wird Charlie Kirk für tot erklärt. Er wurde nur 31 Jahre alt. Und was das Krasse ist, man kann nicht genau sagen, ob er wirklich der Erste war, der das bekannt gegeben hat, aber die meisten, inklusive mir, haben von seinem Tod durch Donald Trump erfahren.
Mhm.
Also Donald Trump hat sich einfach geäußert, bevor sich die Familie äußern konnte oder Turning Point USA oder Leute aus seinem Team.
Krass.
Also Donald Trump hat halt auch mal wieder das an sich gerissen, keinerlei Boundaries respektiert, sondern halt einfach gedacht, ja, ist guter Content für mich.
Mm. Na klar, spielt ihm ja irgendwie auch so ein bisschen die Karten, ne?
Tatsächlich wurden erst zwei Verdächtige festgenommen, die dann aber auch super schnell wieder freigelassen wurden, weil sie einfach nachweislich nichts mit dem Ganzen zu tun haben.
Mhm.
Aber der Täter wurde tatsächlich dann doch schon zwei Tage nach der Tat geschnappt. Also wirklich sehr, sehr schnell, muss man sagen. Ich zeig dir jetzt erstmal ein Bild von ihm. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erwähnen, wo ihr das Bild findet. Social.zins.podcast. Das hier ist er. Beschreib ihn doch mal.
Also mein erster Gedanke war, dass der aussieht wie aus einem Anime.
Was?
Ja, er sieht voll so aus wie so aus einem Anime raus. Also er sieht halt aus wie ein normaler Dude irgendwie, hat einen Drei-Tage-Bart, hat irgendwie so eine, also so ein, wie so einen rausgewachsenen Iro oder so, ich weiß nicht. Also seine mittlere Haarpartie ist auf jeden Fall ein Stückchen länger als seine seitliche. Und er hat ein crazy Oberteil an, was ich noch nie gesehen habe.
Ich weiß Klett. Auch nicht, was das ist. Ich dachte auf den ersten Blick, er trägt eine schusssichere Weste.
Ja, nee.
Aber es sieht auf den ersten Blick so aus, aber es ist es nicht. Ich weiß einfach nicht, was er trägt. Ich habe keine Ahnung.
Das ist irgendwie ein crazy Oberteil. Auf jeden Fall mit Klett und so. Richtig
krass. Das ist strange. Ich weiß auch nicht, was ist. Ich weiß auch nicht, ob das seine Kleidung ist oder ob sie ihn vielleicht auch gerade irgendwo nackt rausgerissen haben und das ist so irgendwas, was die Bullerei ihm gegeben, die Polizei, ihm gegeben hat.
Ja, voll. Aber sieht auf jeden Fall crazy aus.
Der Mann, den du gerade gesehen hast, ist Tyler James Robinson. Er ist 22 Jahre alt und er ist Azubi aus Utah. Wie er gefasst werden konnte, ist ein bisschen... Er hat das Ganze im Nachhinein gegenüber seiner Familie gestanden und auch in Chatnachrichten mit seiner Partnerin.
Ja, ich dachte wirklich ganz lange, dass das KI generiert ist und kann nicht echt sein. Weil ich mir auch so dachte, also irgendwie hört sich das voll, also es hört sich so ein bisschen nach, wirklich wie, wenn ich ChatGPT sage, hey, schreib mal, wie würdest du mit jemandem schreiben, dass du gerade jemand erschossen hast? Und so hatte ich das gelesen. Aber und dann dachte ich mir auch so, wie blöd kann irgendjemand sein, dass man das wirklich so macht? Ich meine,
es ist halt wirklich suspicious. Man darf natürlich aber nicht vergessen, Tyler ist 22 Jahre alt und Tyler ist jetzt auch, keine Ahnung, er wird den Mord jetzt auch nicht seit 3 Jahren geplant haben, sagen wir es mal so. Man muss halt sagen, was du sagst, diese ganze Suspiciousness, es gibt 100.000 Verschwörungstheorien, wir werden auf keine davon in diesem Podcast eingehen. Wir bleiben bei den offiziellen Fakten, aber es wird alles Mögliche verantwortlich gemacht für den Tod, außer teils James Robinson. Das vermutete Motiv ist halt besonders Kirks Hassrede. Ich meine, das ist ja erstmal verständlich. Mhm. Vor allem die Transfeindlichkeit, die er geschürt hat in der USA. Und man muss ja allgemein auf der ganzen Welt, aber besonders in der USA, die Transfeindlichkeit steigt in den letzten Jahren immens. Es ist wirklich krass. Also vor 13 Jahren, als ich mich geoutet habe, es war so anders. Mhm. Also ich konnte vor 13 Jahren, war die Welt toleranter mir gegenüber als jetzt. Es ist so suspicious.
Das ist crazy.
Und das Ganze hat Tyler so beschäftigt, weil seine Partnerin ist trans. Mhm. Also seine Partnerin ist eine, Klammer auf, trans, Klammer zu, Frau. Mhm. So. Und deswegen hat ihn das Ganze sehr, sehr, sehr beschäftigt.
Also ehrlich gesagt, wirklich so ein bisschen für mich auch so, als hätte er so ein bisschen darauf angesetzt, dass man ihn relativ schnell erwischt. Wahrscheinlich hätte er sich auch gedacht, also er wird definitiv früher oder später erwischt werden.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, also niemand, der irgendwie so einen Mord wirklich durchplant und also der weiß ja dann, der kennt ja wahrscheinlich auch alle Unterschlüpfe und wird ja wahrscheinlich, also selbst ich weiß, dass es sehr unklug wäre, wenn ich jemanden umbringe und dann danach eine WhatsApp-Nachricht an dich schicke und sage, übrigens, ich habe gerade jemanden umgebracht.
Ja, natürlich.
Das wäre irgendwie weniger klug.
Das ist halt richtig nicht smart.
Nee.
Vor allem, ich verstehe, dass man das vielleicht loswerden muss, aber sorry, wenn ich jemanden getötet habe und nicht erwischt werden will, dann muss ich halt auch einfach meinen Arsch zusammenklappen. Also dann kann ich einfach nicht zu meinen Freunden, Familie oder meiner Partnerin rennen und sagen, ja, belastet mich, ich war's.
Voll.
Also, naja, seine Partnerin wusste scheinbar nichts davon, aber dazu kommen wir auch später nochmal. Er hat auch DNA-Spuren am Tatort hinterlassen, es wurde seine Tatwaffe und Kleidung auch gefunden. Also es war jetzt allgemein alles nicht so smart.
Nee.
Deswegen geht man an sich auch davon aus, dass es eine relativ spontane Tat war. Weil es wirkt wirklich nicht sehr geplant.
Aber hat er irgendwas schon sich geäußert dazu, in irgendeiner Art und Weise?
Nicht wirklich. Hm. Es ist aber auch in den USA, also es wird sehr, sehr viel über diesen Fall diskutiert. Aber man teilt noch nicht so viel mit. Ich glaube, das ist auch, könnte auch eben mit all den Verschwörungstheorien zusammenhängen, weil man nicht noch mehr irgendwas füttern möchte. Vor allem möchte die Regierung auch einfach einen schnellen, klaren Abschluss haben. Aber auch dazu kommen wir später noch. Man muss nämlich auch daran denken, auch wenn Donald Trump erst sehr aktiv war, wurde er schon wenige Tage später von einem, ich glaube, 1-2 Tage nach dem Tod von einem Journalisten gefragt, wie es ihm jetzt denn damit geht, dass sein enger Freund Charlie Kirk ermordet wurde. Und Donald Trump ist einfach so, yeah, actually, I'm doing fine. And by the way, you see there, da werden gerade die Arbeiten gestartet für den neuen Ballroom, also den neuen Raum für Bälle vom Weißen Haus, so nach dem Motto, it will be the biggest, most beautiful ballroom you will have ever seen. Und du denkst dir so, Bro, du wurdest gerade gefragt, dass dein Kumpel getötet wurde. Also es ist halt auch so, Donald Trump is not giving really a fuck, to be honest. Aber crazy. Das dazu. Aber gehen wir mal wieder zurück. Es wurden in der Nähe vom Tatort auch 2 unbenutzte Patronenhülsen gefunden. Und ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Auf den Patronenhülsen waren sehr, sehr teilweise witzige, nicht, dass der Mensch ermordet wurde, aber witzige, aber auch crazy Aussagen eingraviert. Wusstest du das schon? Nee,
gar nicht.
Nicht?
Nein.
Ich dachte, das weiß jeder da draußen.
Nope.
Oh mein Gott. Auf einer der Patrone stand Hey Fascist, catch this.
Oh nein.
Also nein. Übersetzt, hey Faschist, fang sie.
Oh Mann, witzig.
Was halt schon krass ist, wenn du mit einer Kugel erschossen wirst, auf der steht, hey Faschist, catch this.
Voll. Das ist wirklich ein bisschen...
Ist halt wow. Auf einer weiteren stand Bella Ciao, Ciao, Ciao. Also das berühmte italienische antifaschistische Partisanenlied, das natürlich von linken politischen Gruppen auch heute noch überall auf Demos gesungen wird und Co. Und halt einfach für den Kampf gegen Faschismus steht. Auf einer weiteren stand, if you can read this, you're gay, LMAO. Also ist ja ein berühmtes Meme, ne? Gerade aus unserer Jugend, if you can read this, you're gay, ha. Und dann gab es noch ein paar, die werde ich jetzt hier nicht aufzählen, weil es alles teilweise irgendwelche Memes sind, die ich einfach nicht kenne.
Ja.
Oder die eher amerikanisch sind, aber es waren dann alle entweder linke Messages oder halt bekannte Internet-Memes eingraviert.
Oh Mann, witzig. Das ist schon wirklich witzig.
Das ist schon leider ein bisschen, ich will das eigentlich gar nicht so sagen.
Nee, nee, voll, aber es ist schon ein bisschen witzig.
Aber es ist halt leider schon ein bisschen lustig. Hey Fascist, catch this, ist, glaube ich, wirklich mein Favorite.
Voll.
Also bitte, ich hoffe, dass mich nie jemand ermordet, aber wenn ja, kannst du bitte lustige Details machen.
Voll, damit man wenigstens im Nachhinein was zu lachen hat.
Weil das finde ich wirklich, also wenn ich schon ermordet werden muss, dann möchte ich bitte auch eine Hey bla bla bla, catch this Kugel.
Man kann auf jeden Fall festhalten, dass er jetzt nicht wirklich sehr kreativ war im Vertuschen seiner Tat, aber dafür umso mehr in der Vorbereitung und der Ausführung.
Ich finde das sehr kreativ.
Also hat er scheinbar die Kreativität, die er später eigentlich mehr gebraucht hätte, um davon zu kommen, hat er natürlich jetzt komplett investiert in die Vorbereitung.
Total.
Oh Mann.
Tyler fühlte sich persönlich durch Charlies Haltung eben besonders zu Trans-Themen angegriffen, da er eben mit einer Transfrau in einer Beziehung war und zusammenlebte. Sie wusste tatsächlich nichts davon. Das ist auch wirklich bewiesen. So, sonst würde auch sie direkt vom FBI verhaftet werden würden. Also sie wusste nichts vorher von der Tat.
Okay.
Die Ermittler gehen eben von einem politischen Motiv aus. Tyler zeigte bei dem Treffen mit seiner Familie nach der Tat Suizidabsichten und sagte, wie er könne nicht ins Gefängnis gehen.
Also, tut mir leid, das hätte man sich halt voll überlegen müssen.
So, dann töte keinen Mensch, auch wenn es ein rechtsradikales Arschloch ist.
Voll.
Maybe, dann nimm kein Leben. So, also auch wenn ich, und das muss ich immer wirklich inzwischen noch sagen, also wirklich, ich sag's, wie es ist, ich hasse Charlie Kirk aus tiefster Seele, auch wenn er tot ist. Ich hasse diesen Menschen abartig. Aber ich bin nicht der Meinung, dass er sterben sollte.
Nein, natürlich nicht. Also es ist niemals eine Lösung. Nie, niemals.
Außer du bist wie Adolf Hitler und Co. Dann schon, dann ist es berechtigt. Aber so weit war dann Charlie auch noch nicht. Aber ich hasse ihn.
Total.
Ich bin auch nicht traurig über seinen Tod. So ehrlich bin ich. Ich betrauere ihn nicht. Aber ich finde die Tat falsch.
Es ist halt, eigentlich ist man, wenn man... Zu so einen Schritten greift man am Ende des Tages auch nicht viel besser als diejenigen, die man dann versucht, damit zum Schweigen zu bringen. Weil das halt genau eigentlich das ist, ne? Man bringt jemanden vorsätzlich zum Schweigen. Man nimmt ihm, also im wahrsten Sinne des Wortes, man nimmt ihm seine Stimme so.
Und ich bin da halt super gemischter Meinung, weil einerseits sehe ich das total wie du. Andererseits, das ist gar keine Rechtfertigung für ein politisches Mord. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es gleich ist. Ich würde sagen, auf eine Art ist es schlimmer, auf eine Art verstehe ich aber trotzdem das Motiv. Und weil halt einfach Charlie Kirk so vielen Menschen auf der Welt geschadet hat und auch noch so viel geschadet hätte, verstehe ich das Motiv durchaus. Und würde den Täter zum Beispiel auch nicht mit anderen Mördern vergleichen, die, also ich finde, das zum Beispiel sind nicht, wie wir ja immer gerade, wenn wir von der Definition Mord reden, ich würde nicht sagen, ob das wirklich ein niederer Beweggrund ist, einfach die Menschheit von einem radikalen Faschisten, der Juden, Frauen, Homosexuelle, also wirklich, wir reden hier von 100 Millionen, wenn nicht fast schon eine Milliarde Menschen quasi diskriminiert und denen auch ihre Rechte nehmen möchte und auch politisch daran arbeitet, das zu tun. Aber es ist halt trotzdem Mord.
Ja, das ist es halt.
Aber ich weiß nicht, ob ich das als niedere Beweggründe sehe.
Ja, ich weiß nicht.
Die Welt zu retten.
Ich finde halt irgendwie, am Ende des Tages ist es dann doch so ein bisschen so ein schmaler Grat, so, was ist Meinungsfreiheit, wie weit geht die?
Total.
Und welche Absichten habe ich, also wann greife ich quasi ein und wie radikal unterbinde ich diese Meinungsfreiheit?
Absolut.
So, und da gibt's halt die eine Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, man bestraft die Leute, man schickt sie ins Gefängnis, keine Ahnung, irgendwas, was jetzt natürlich in dem Fall eher schwierig war, weil er halt natürlich in den USA einfach ist und da einfach sehr viel Akzeptanz mit seiner Meinung hat. Aber genau, Mord ist halt einfach, also...
Naja, es geht halt einfach nicht.
Das ist halt einfach nicht die Lösung.
Wohingegen ich ehrlich gesagt sagen muss, ich finde zum Beispiel das Attentat, also aber die Meinung sehe ich beim Attentat von Charlie Kirk so. Ich finde, Mord ist da keine Lösung. Ich bin aber ganz ehrlich und von mir aus werde ich gecancelt. Ich würde es nicht tun. Ich würde niemals jemanden unterstützen, der es tut. Aber es sehe ich zum Beispiel bei jemandem dann wie Donald Trump oder Putin oder so anders. Weil das sind wirklich Menschen, das ist keine Meinungsfreiheit. Das sind nicht irgendwelche Menschen, die ihre Meinung äußern, sondern Menschen, die wirklich Sachen bestimmen und auch für alle zum Negativen bestimmen. Also ich finde zum Beispiel einen Putin, der hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat, weil er ein größenwahnsinniger, intelligenter, aber crazy, machtbesessener Mensch ist. Das finde ich ist nicht vergleichbar. Also da ist da weine ich wirklich gar keine Träne nach, wenn dem jemand, also ich würde es begrüßen, wenn Putin bei einer Rede umsagt.
Ja, ich frage mich halt, ob das wirklich denn die Lösung ist, so. Weil es wird dann halt, dann werden die halt wiederum zu Märtyrern gemacht.
Aber stell dir mal vor, zum richtigen Zeitpunkt, also wirklich zum richtigen Zeitpunkt, weil beim falschen Zeitpunkt hätten dann halt einfach, keine Ahnung, Goebbels und Co. das Ganze übernommen. Aber stell dir mal vor, zum richtigen Zeitpunkt hätten die Attentatversuche auf Hitler wirklich geklappt.
Das ist halt die Frage, ob das wirklich geklappt, also ob es dann nicht einfach dann Ersatz gefunden
deswegen
werden
sage ich
würde.
Zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
War ab beim falschen Zeitpunkt, dann hätte halt voll. Goebbels oder whatever übernommen.
Ich glaube, der richtige Zeitpunkt war einfach Ende Weltkrieg es gab halt nichts mehr, woran man, weil einfach ganz Deutschland zerstört war.
Aber wenn ihm schon jemand vor der Machtübernahme eine Kugel in den Kopf gejagt hätte.
Das ist was anderes, na klar.
Ich glaube.
Aber zur Hochzeit, wenn da jemand
nee,
Hitler...
Nee, auf gar keinen, das hätte das nichts gebracht. Also ich trotzdem Helden, alle, die es versucht haben, ich glaube nicht, dass das viel geändert hätte.
Voll.
Aber das meine ich mit. Ich finde, da gibt es Unterschiede, aber bei Charlie Kirk reden wir halt wirklich, ja, es ist halt einfach nicht okay, so
voll.
Auf gar keinen Fall. So, und ich finde es immer schlimm, wenn ein Mensch getötet wird.
Ja.
So. Aber, ja. Aber ich muss auch sagen, ich sehe ehrlich gesagt mehr, ich bin mehr ein Fan von dem, was wir in Deutschland als Meinungsfreiheit ansehen.
Absolut.
Weil ich bin absolut gegen die amerikanische Version von Meinungsfreiheit. So, ja, jeder sollte sagen können, was er sagen möchte. Aber Meinungsfreiheit bedeutet halt nicht Freiheit von Konsequenzen.
Es ist halt leider so, dass es eigentlich mal, das Traurige daran ist ja, dass es eigentlich mal ein wahnsinnig innovatives System war und wahnsinnig vorreitermäßig und die Demokratie, die man anstreben sollte. Und jetzt kriegt das Ganze halt einfach so viele Risse und so viele, also hat so viele Löcher einfach bekommen, das ganze System, dass es halt einfach echt eigentlich traurig ist. So.
Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, man sieht es ja auch wirklich evidenzbasiert, gerade die Menschen, die am lautesten nach Meinungsfreiheit schreien, und das sind ja meistens einfach Rechtsradikale meistens, sobald die an der Macht sind, schränken die Meinung so viel mehr ein, als wie sie es ja immer nennen würden, wozu ja wahrscheinlich du und ich auch gelten würden, nämlich die Woken, so, wo ich mir denke, naja, okay, wir schränken halt ein, dass du nicht sagen kannst, keine Ahnung, Menschen mit einer anderen Hautfarbe sollten wieder Sklaven sein, so, dann wirst du bestraft, also das kannst du sagen, auch in unserer Art der Meinungsfreiheit, aber musst du halt mit den Konsequenzen leben.
Ja.
Aber das Problem ist ja, die wollen solche Sachen sagen können, aber wollen dann halt, also siehst es ja in den USA. Donald Trump ist an der Macht, hat die ganze Zeit darüber geredet, es gibt keine Meinungsfreiheit, ich werde die Meinungsfreiheit wiederherstellen. Er wird Präsident und plötzlich dürfen Universitäten nicht mehr sagen, was sie wollen. Forscher dürfen nicht mehr sagen, was sie wollen. Also gerade die Menschen, die am lautesten von Meinungsfreiheit schreien, sind die, die es am Ende am meisten einschränken.
Ja.
Das war ja auch schon Zweiter Weltkrieg, es war genauso.
Ja.
Vorher schreien sie rum von wegen blablabla, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und das sind dann die Menschen, die die Meinungsfreiheit am meisten einschränken.
Ja, absolut, absolut.
Naja, wie gesagt, er zeigte eben Suizidabsichten und in Nachrichten mit seiner Freundin, die by the way Twix genannt wird, schreibt er eben darüber, dass er das Ganze eben geplant hat, also nicht halt lange in advance, aber dass er halt die Gelegenheit nutzen musste. Er bat Twix auch, unter seinem Keyboard nach einer Notiz zu suchen, auf der stand, dass er Charlie Kirk auslöschen wolle. Ist halt auch mal so, hinterlass doch einfach weniger Beweise. Just saying. Aber können wir auch darüber reden, er wollte Beweise vernichten.
Während er selber welche schafft.
Während er genau die Anweisungen über ein Handy gibt.
Oh Gott, ey. Wirklich, Junge. So, Junge.
Also einmal eins an alle MörderInnen, die uns gerade zuhören. Wenn ihr jemanden Anweisungen geben wollt, wie sie eure Beweise verstecken sollen, macht das nicht über ein Handy. Macht das nicht über WhatsApp. Das können alle mitlesen. Dann hättest du auch gleich, also das ist schlimmer als die Notiz, die die Person für dich entfernen sollte.
Voll.
Das ist der viel schlimmere Beweis. Es Voll. Ist so dämlich. Das ist, als würde ich dir in altmodisch, als würde ich dir einen Brief schicken, in dem ich schreibe, ich habe Charlie Kirk ermordet. Bitte guck unter meinem unter meiner Tastatur, da ist ein Zettel, wo ich das aufgeschrieben habe. Während ich dir beim Brief schicke, in dem ich all das sage, es ist so stupid.
Voll. Aber den Brief könnte ich wenigstens danach noch verbrennen, wenn ich dich schützen wollen würde.
Ja, true.
Dann könnte ich sagen, ich schmeiße jetzt ins Feuer.
Ja, Twix reagierte laut eigenen Aussagen zunächst ungläubig und dachte, das Ganze sei ein Scherz. Also dachte einfach so, what the fuck?
Wie wir alle online lesen konnten.
Ja, es ist halt, es ist halt einfach wirklich weird. Twix informierte allerdings nicht direkt die Polizei, sondern circa einen Tag später. Sie kooperierte aber vollständig mit den Ermittlern. Was halt krass ist, weil direkt wurden vom FBI $100,000 Belohnung ausgegeben für Beweise.
Und dann dachte ich so, dann lohnt sich ja wenigstens.
Darauf gibt es keine Hindeutungen. Aber das Ding ist, ich habe mir dann halt überlegt, also auch unabhängig von diesem Geld, weil ich mich ernsthaft überlegt habe, ich weiß natürlich nicht, wie close waren die, wie in love waren die, war die Beziehung schon kurz vorm Ende, war das eine bröckelnde Beziehung. Aber ich bin ja in einer Beziehung und du bist ja auch in einer Beziehung. Und ich dachte mir dann wirklich jetzt so, ernst gemeinte Frage, was würdest du machen, wenn Marc zu dir kommen würde und dir sagen würde, dass er einen Menschen getötet hat?
Also ich würde, also ich, unabhängig davon, in Deutschland ist ja sowieso so, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber ich muss ja als Angehörige theoretisch...
Sie hätte nicht aussagen müssen.
Okay, also dann ist es ja, also dann würde ich auch nicht aussagen. Das würde ich nicht machen.
Ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, so, weil ich bin auch so wie du, an alle HörerInnen, die sich gerade denken, what the fuck, ich bin, glaube ich, maybe einfach überloyal, vor allem, wenn ich Menschen liebe,
voll.
Egal, ob das jetzt romantisch, sexuell oder freundschaftlich ist. Aber ich will mir, also ich glaube, ich würde es auch nicht melden, besonders in diesem Kontext. Also wer würde jetzt mir die erzählen, hat ihre Mutter getötet? Und es ist jetzt nicht so, die Mutter hat sie jahrelang gequält oder so. Oder eine Random-Ass-Person oder wirklich jemand, der es... Charlie Kirk hat nicht den Tod verdient. Ich möchte das nochmal so sagen. Aber wirklich jemand, der gar, der es nicht mal im kleinsten, entferntesten verdient hat. Ich glaube, da würde ich schon der Polizei melden. Also wenn es keinen Grund gibt, den ich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann, und nochmal, ich würde Charlie Kirk nicht töten, aber ich kann trotzdem das Motiv verstehen. Aber wenn es jemand ist, wo ich das Motiv gar nicht verstehen kann, würde ich es melden. Egal, wie sehr ich die Person melde. Also liebe Grüße an meine Freundin da draußen, es tut mir leid, aber...
Also ich muss sagen, also für mich wären halt 100.000 Euro nicht genug.
Aber mir geht's gar nicht um die 100.000.
Nee.
Aber ich würde es aus moralischen Gründen, wenn es eine Person wäre, wo ich wirklich das Motiv gar nicht verstehen kann oder es einfach kein Motiv gibt, würde ich sofort melden.
Ja, aber ich, okay, aber ja, ja. Ich glaube, bei mir wäre es aber auch noch so, dass, also bei den Personen, wo ich es definitiv nicht melden würde, wäre es halt, dass ich diese Person ja auch mittlerweile so gut kenne, dass ich sagen würde, okay, ich wüsste, dass es da irgendeinen Grund gibt und ich würde herausfinden erstmal, was der Grund wäre. Bei anderen wäre es dann wieder, also wenn es jetzt so eine Freundin ist, keine Ahnung, die ich seit einem Monat kenne und keine Ahnung, die ich, also, keine Ahnung, zweimal gesehen habe, so, dann würde ich
ja,
vielleicht auch
noch
mal,
sowieso,
ne?
Nein, da würde
so.
Ich bei allem die Polizei rufen.
Aber, ja, ist echt schwierig. Also wahrscheinlich, wenn man in der Situation ist, nochmal was anderes, aber.
Aber gerade, ich bin ja auch trans, ich glaube, ich hätte ihn nicht gemeldet, wenn es mein Boyfriend ist und ich würde ihn lieben und die Beziehung ist gut. Also ich frage mich, wie läuft deren Beziehung? Oder ist es halt auch nochmal was anderes, weil es so ein prominenter Case ist und ihr klar war, dass irgendwann rauskommt. Und es dann halt auch richtig übel für dein Leben ist, wenn du es nicht gemeldet hast. Weil ich weiß nicht, ob du danach in der USA jemals noch einen Job findest. Ob dich du nicht selber gelyncht wirst, ich weiß es nicht.
Und auch die Frage ist ja, wie lange waren die schon zusammen und so. Also ehrlich gesagt, wenn jemand, also wenn ich jetzt drüber, also gut, ich kann es, also weiß ich nicht, wenn jetzt, bei mir wäre es ja das Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand voll gegen Frauenrechte hetzen würde oder so, jetzt mal ja. So, ne? Also das Trans-Beispiel könnte ich jetzt nicht anwenden, so, aber wenn jetzt jemand voll krass gegen Frauenrechte wäre oder so. Und jetzt mein Boyfriend, den ich jetzt seit irgendwie einem Monat habe oder lass es, sag ich mal, halben Jahr habe, loszieht und meinetwegen jetzt jemanden umbringt, jemand super Prominentes, weiß ich nicht, ob ich das ein bisschen Psycho finde. Auch so, ja, weiß ich meine.
Auch nicht,
also,
ne?
Also weiß nicht, das wäre halt wieder so ein bisschen weird irgendwie.
Ja, es so. Ist halt so allgemein, ich finde es allgemein weird.
Ja, also weil ich mir so denke, so ja, ich check schon so, aber irgendwie meinst du nicht, dass es ein bisschen bisschen too much gerade ist?
Oder?
So, also, keine Ahnung.
Tyler schreibt, drop what you are doing, look under my keyboard. Als dann Twix unter das Keyboard geguckt hat, war dort ein Zettel, auf dem stand, I had the opportunity to take out Charlie Kirk and I'm going to take it. Also, ich habe die Möglichkeit, Charlie Kirk zu töten und ich werde es tun. Twix antwortet, what? You're joking, right? Tyler antwortet, I'm still okay, my love. But I'm stuck in Orem for a little while longer yet. Shouldn't be long until I can come home. But I gotta grab my rifle still. To be honest, I had hoped to keep the secret till I died of old age. I'm sorry to involve you. Also erzählt, dass er eben noch länger in Orem bleiben muss, dass er nicht so lange dauern sollte und dass er noch seine Waffe holen muss. Und dass er halt gehofft hätte, dass er ihr das nicht erzählen muss. Darauf antwortet Twix, you weren't the one who did it, right? Tyler antwortet, I'm sorry. Twix antwortet, I thought they caught the person. Also ich dachte, sie haben ihn erwischt. Tyler antwortet, no, they grabbed some crazy old dude. Dann interrogated someone in similar clothing. I had planned to grab my rifle from my drop point shortly after. But most of that side of town got locked down. Also im Endeffekt, dass die beiden halt einfach nicht die Korrekten waren. Mhm. Dann schreibt Twix einfach nur why. Und Tyler, why did I do it? Twix, yeah. Tyler, I had enough of this hatred. Some hate can't be negotiated out. Und dann geht's noch Ewigkeiten so weiter und so weiter. Und dann geht's länger darum, dass er gewünscht hätte, dass er die Waffe nicht da irgendwo gelassen hätte und direkt mitgenommen hätte. Und irgendwann sagt er noch, remember how it was engraving bullets? Und so, und redet dann reden sie halt wirklich über die Tatwaffe und alles noch. Und das ist auf jeden Fall echt crazy. Spannend wird's dann noch später. Tyler sagt dann zu Twix, delete this exchange, also so, dass sie die Nachrichten löschen soll. Und schreibt dann noch, my dad wants photos of the rifle. He says grandpa wants to know who has that. Weil halt auch Fotos von der Waffe veröffentlicht wurden und halt der Tatwaffe sehr ähnlich sah. Es sehr, sehr wild alles. Und dann schreibt er noch, you are all I worry about, my love. Und sie antwortet, I'm much more worried about you. Und er dann noch, Don't talk to the media, please. Don't take any interviews or make any comments if any police ask you questions. Ask for a lawyer and stay silent. Hat sie ja dann nicht getan. Mhm. So. Ja, find's crazy.
Ja.
Weil ich finde, es klingt ja schon alles, als wären die beiden wirklich noch, also als wären die beiden wirklich ein Paar und in Love gewesen.
Voll.
Und ich glaube, ich hätte meine, also nein, ich weiß, ich hätte meine Freundin nicht verraten. Ja, das war so der Tod und auch der Tathergang. Und dann würde ich mal kurz so die ganzen Reaktionen eingehen, weil ich meine, er wurde ja krass als Märtyrer dargestellt. Einen Tag danach hat Erica Kirk eine sehr, sehr krasse, medienwirksame Rede gehalten, in dem sie das Ganze krass verurteilt, darüber redet, dass das Movement nicht stoppbar ist und jetzt nur noch größer wird und ein Flächenbrand entfacht wurde. Und ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab dann auch eine Trauerfeier in einem Stadion. Es war die inszenierteste Sache überhaupt. Menschen aus der von der gegenseitigen Partei, also von Joe Biden und Kamala Harris, ermordet. Und das hat halt wieder das Internet noch das Land gejuckt. Also nur damit man das mal so als Vergleich sieht. So. Und dann kam eben die Trauerfeier in einem riesigen Stadion. Zehntausende Menschen beten, halten die Trauerfeier ab. Erica Kirk, wie immer, perfekt gestylt. Fast keine Tränen fließen über ihr Gesicht. Sie schmiegt sich sehr an jemanden an. Ich zeige jetzt noch ein Bild. Was sieht man?
Man sieht Donald Trump, wie er Erica Kirk in den Armen hält.
Ja, es ist eine suspicious Situation auf jeden Fall. Und Erica Kirk hat in ihrer Rede, nachdem sie ja noch in ihrem ersten Statement doch auch sehr Hass erfüllt, was auch verständlich ist, ehrlich gesagt, gewirkt hat, eine krasse Wendung gemacht. Und wir hören uns dann nochmal einen ganz kurzen O-Ton an.
Mhm. That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love.
Ja. Also ich muss sagen, einerseits finde ich es krass stark.
Ja, also ich muss auch sagen, also es ist halt genau das, ne? Also was jetzt eigentlich unser Tyler hiermit erreicht hat, ist halt, dass er einen Märtyrer geschaffen hat. So.
Absolut.
Und natürlich wird das zu 100% ausgeschlachtet und natürlich wird das genutzt und also das war das Klügste, was diese Frau machen konnte.
Es war so, wir arbeiten ja beide Marketing, muss ja man sagen. Es war ein Marketing-Geniestreich.
Ja.
Weil, also wir können uns ja alle einig sein, das wäre meine nächste Frage nicht gewesen. Glaubst du ihr, dass sie gefühlt eine Woche nach der Ermordung ihres Ehemannes und Vaters ihrer zwei Kleinkinder dem Täter wirklich verzeiht?
Ach Quatsch, ich würde durchdrehen.
Genau, ja, genau.
Also ich müsste mich zusammenreißen, nicht selber zur Waffe zu greifen.
Same,
so.
Also. Aber rein marketingtechnisch verdammt smart.
Ja.
Weil es natürlich diesem ganzen christlichen Bliblablub entspricht. Ich finde es aber auch einfach unrealistisch aus der Sichtweise, dass man halt auch einfach sagen muss, dass Charlie Kirk und deren ganzen Imperium auf purem Hass aufbaut.
Mhm.
Also brauchst halt nicht von Nächstenliebe und was Jesus Christus gemacht hätte sprechen, wenn dein gesamtes Konzept darauf basiert, rassistische, antisemitische, homophobe Sachen zu sagen und Menschen zu diskriminieren.
Ja.
Also bitte erklär mir mal, das hätte Jesus auf jeden Fall nicht gemacht.
Hm.
Naja. Tyler sitzt eben in Haft. Das ist natürlich auch ein Fall, ich glaube sogar unser erster Fall, wo es noch kein Urteil gibt.
Ja, krass.
Also maybe gibt es irgendwann mal ein kleines Update dazu in naher Zukunft. Allerdings wird Tyler wegen Mord ersten Grades angeklagt und Die Staatsanwaltschaft fordert, hat direkt die Todesstrafe gefordert.
Ach, Mann, ey. Krass.
Und ich muss sagen, und ich habe so Schiss, dass das falsch rüberkommt, weil ich bin mal nicht für die Todesstrafe. Wow. es ist aber nicht, weil er links sein soll. Oder weil Charlie, das Opfer, rechtsradikal ist. Ich sehe aber halt einfach einen krassen Unterschied zu dem, wo wir sonst die Todesstrafe du und ich fordern, weil da geht's ja dann meistens um irgendwie krasse Folter von Kindern oder so.
Hm.
Oder wirklich das Töten von Unschuldigen. Natürlich ist Charlie unschuldig. So wie gesagt, er hat nicht verdient, erschossen zu werden. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber es ist für mich halt einfach was anderes.
Ja, ich weiß nicht. Es war trotzdem halt irgendwie relativ kaltblütig, ehrlich gesagt auch.
Total.
So. Und ich meine, ist auf jeden Fall irgendwie witzig, das mit den gravierten Patronen und sowas alles. Also ich meine, ich finde das wirklich genial so. Aber es hat auch, also ich finde, dadurch kriegt es auch so ein bisschen so einen leichten Psycho-Einwurf irgendwie nochmal so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen denke ich mir so, Alter, also, ach Mann. Und vor allem, wenn man einmal schon jemanden, also wenn er jetzt vor freien, nehmen wir mal an, der hätte sich ein bisschen cleverer angestellt und wäre jetzt wirklich auf der Flucht und man würde ihn erstmal nicht kriegen. Ich meine, was wäre so, wer sein, also so Leute machen ja nicht halt so, ne? Das sind ja dann die Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch noch andere um sich scharen, die ihn dann cool finden so und dann geht's halt los auf komplette Menschenjagd so.
Ja, total. Also ich bin nicht dafür, also ich bin natürlich für eine Strafe und auch für eine krasse Strafe. Aber ich sehe in dem Fall einfach die Todesstrafe nicht als angemessen.
Ja, Todesstrafe ist
nicht
so.
Weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass es kein... Ich weiß halt nicht, ob ich das Ganze als nähere Beweggründe sehe. Es ist natürlich Mord. Aber ich bin halt schon der Meinung, also ich kann mir schon... Also ich meine, er hat es ja nicht für sich getan, sondern um die Menschheit vor Charlie Kirk zu retten und seinem Gedankengut.
Mm.
Was das, wie gesagt, die Tat an sich nicht weniger schlimm macht, aber ich finde, es ist halt dann einfach schon anders zu bewerten. Es ist anders zu bewerten, ob ich einen Mensch bei mir zu Hause einsperre und 2 Jahre lang folter oder ob ich einen rechtsextremistischen Aktivisten töte. Das ist genau wie mit, ich bin da zum Beispiel auch ähnlich wie bei dieser ganzen Luigi-Sache, der eben diesen einen Head von so einer amerikanischen Krankenversicherung erschossen hat. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch absolut dagegen, dass Luigi die Todesstrafe bekommt. Ich bin auch nicht auf der Seite der Leute, die total einen Crush auf ihn haben und wollen, dass er freigesprochen wird. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob du einem guten oder neutralen, weil ich glaube, keiner von uns ist wirklich gut, aber weil du weißt, was ich meine, einem normalen Menschen was antust, oder ob du die Welt von einer faschistischen Person befreien willst.
Hm.
Das ist, da wir in einem Rechtssystem leben und in einem Rechtsstaat, trotzdem nicht okay. Aber ich finde, es ist halt anders zu bewerten einfach.
Ja, ich muss auch sagen, also ich meine, wir feiern ja die Todesstrafe schon irgendwie so ein bisschen, aber also prinzipiell denke ich mir auch immer so, ich bin sowieso immer so ein bisschen vorsichtig eigentlich, dass so, wenn dann wirklich jemand da sitzt und die Todesstrafe bekommt, denke ich mir immer so, ja.
Wir feiern das sehr hypothetisch.
Wir feiern das sehr hypothetisch, genau so. Also, ne, wir denken immer so, geil.
Und
aber
wenn wir das feiern, muss man dazu sagen, wir feiern das in einer utopischen
so
Gesamtkonstrukt. Wenn wir das sagen, in unserer Utopie.
So ist es, ja.
Gibt es auch keine Falschurteile. Voll. Also, wenn wir das fordern, müsst ihr wirklich daran denken, wenn du mich jetzt als Politikerin fragen würdest, jetzt wirklich Realität, ich kann entscheiden, ob Todesstrafe eingeführt wird, wäre ich dagegen.
Ja, richtig.
Weil ich weiß, dass es massenweise Justizfehler gibt.
Ja.
Also wenn ich wirklich jemals in Power wäre, wäre ich nicht für die Todesstrafe.
Genau.
Wir machen hier schon auch Witze und wir meinen es schon auch irgendwo ernst, aber in einer Utopie.
Ja, richtig, genau.
Das
danke.
Muss man einmal hier schon dazu sagen, weil ich habe langsam das Gefühl, die Leute denken, wir sind komplett loco.
Voll. Also, ne, deswegen, also ich bin da auch immer sehr, also Todesstrafe prinzipiell ist immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Finde ich auch wirklich nach wie vor krass, dass das auch gerade in den USA nach wie vor durchgezogen wird in einigen Staaten.
Same. Naja, das Urteil steht halt eben aktuell noch aus. Und auch in dem Bezug finde ich auch die das Verzeihen von Erica sehr smart, weil sie weiß, dass der Typ zu 99 90% Wahrscheinlichkeit hingerichtet wird.
Natürlich.
Also es ist super einfach, egal wie sehr du den Menschen hast, öffentlich zu sagen, ich verzeihe dir, wenn du weißt, dass der wahrscheinlich in 2 Monaten eine Kugel, also naja, so wird man nicht in den USA getötet, aber auf dem Stuhl landet.
Ja.
Ich finde, da ist es sehr leicht zu sagen, ich verzeihe dir. So.
Ja. Ja.
Ja. Und das ist dann eigentlich auch der Abschluss von diesem Fall. Was sind denn so deine abschließenden Gedanken? Was ist denn dein Fazit?
Ja, es ist auf jeden Fall ein saukrasser Fall. Also ich muss auch sagen, ich war auch in gewisser Weise irgendwie tatsächlich schockiert darüber, als ich das damals gehört habe.
Ja,
same. Also, weil, also unabhängig davon, was er gesagt hat und getan hat und so weiter und so fort, ist trotzdem einfach, also es ist einfach nicht cool. Und es ist nicht cool, dass es ja. Nach wie vor trotzdem Demokratie einfach so eine, also ne,
Demokratie
offiziell. dazu kommen kann. Und es ist halt auch so ein bisschen beängstigend, wenn man sieht, dass halt immer mehr diese Radikalisierung allgemein
in alle Richtungen
stattfindet. Und ja, ich finde einfach, das war so ein bisschen so ein Weckruf nochmal irgendwie, dass man sagt, okay, man muss da echt so, irgendwie muss es wieder machbar sein, dass man in den Dialog kommt und eben nicht mehr diese komplette Spaltung stattfindet, sondern dass man irgendwie wieder mehr zusammenrückt so als Gesellschaft.
Ich denke halt, es ist aber vor allem die politische Mitte, die in den Dialog gehen muss, weil wir, ja, Charlie ist in den Dialog gegangen, aber Charlie, muss man halt auch sagen, war nie bereit, wirklich durch die Gegenseite zu lernen. Mhm. Es ging ihm immer darum, alle Argumente abzuschlagen, die sofort niederzumachen. Also es ging ihm ja nicht wirklich um den demokratischen Dialog. Mhm. Deswegen nervt mich auch diese ganze Befürwortung und oh, es war so die Peak demokratisch. Weil weiß ich nicht. Charlie hatte nicht die Intention, sich dahinzusetzen und wirklich offen mit Leuten zu debattieren und auch offen für andere Meinungen zu sein und auch seine Meinung zu ändern.
Mhm.
Charlie Kirk war halt einfach das Einzige, was ihm wichtig war, war halt da mit den Menschen zu reden für gefühlt Content.
Ja.
Und halt um seine Meinung darzustellen. Aber es ging ihm halt nicht darum so, okay, welche Meinung haben andere Menschen? So, kann ich vielleicht aus deren Meinung was lernen? Nehme ich die vielleicht an? Gar nicht.
Mhm.
Und ich finde, der wichtigste Learning Point, besonders in den USA von dem Ganzen, sollte sein. Und ich habe das Gefühl gerade leider, das ist es gar nicht. Ist the Second Amendment. So, Leute, auch Waffenpolitik ist peak stupid, weil Tyler hätte wahrscheinlich Charlie nicht getötet.
Ja.
Weil er diese Waffe von seinem Großvater nicht gehabt hätte.
So ist es.
Und das ist das Ding. So diese ganze amerikanische Bullshit mit je mehr Menschen Waffen haben, desto sicherer ist es. Und wenn Waffen verboten werden, dann haben ja nur noch die bösen Leute Waffen. So, nee, dann hat die
keiner eine Waffe.
Naja, doch, die Bösen schon, die Kriminellen. Aber
ja, gut.
Die Polizei hat auch Waffen. Und es ist ja nun mal in vielen Ländern auf der Welt so wie in Deutschland. Und wir merken ja, dass es funktioniert.
Ja, richtig.
Also bei uns haben auch die bösen Leute Waffen. Und auch bei uns gibt's Tote. Meistens sind es dann halt, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, bei uns ja jetzt in Deutschland Messer. Weil jeder an Messer kommt. So, es sind ja dann hier gerade auch nicht die Waffen, die Leute wirklich töten, die illegal sind. Und das ist halt der Punkt. Amerika sollte halt einfach aufwachen, weil wie gesagt, Charlie ist dem zum Opfer geworden, was er selber für die Welt wollte, nämlich Gun-Tote, also Schusswaffentote in Kauf zu nehmen für sein Recht auf Waffen. Und genau dafür ist Charlie Kirk gestorben.
Traurig, aber wahr.
Und das ist dann auch schon der Abschluss dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein paar neue Infos hören. Und folgt uns doch einfach auf Social Media, social.sins.podcast.
Und vergesst bitte auch nicht, eine Bewertung dazulassen bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens.
Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen schon wieder, wo Jule mir einen Fall erzählt.
Wow, wir können es alle kaum erwarten.
Es ist so crazy. Und ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleibt sündenfrei. Das hat sich jetzt etabliert.
Bleibt sündenfrei, bringt niemanden um. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns. Ciao,
ciao. Das war Social Sense. Recherche und Moderation: Jule Benjaschwili und Nala Wahle.
Produktion und Schnitt: Ben Studio. Wenn du bis hierhin zugehört hast und dir der Podcast gefällt, dann folge uns. Und wenn du ganz wild drauf bist, gibst du uns 5 Sterne. Dauert für dich nur 2 Sekunden und verschönert uns den Tag.